wenn jemand im Erstgespräch fragt, wie kriegen wir mein Schwarzgeld in die Unternehmensbewertung, dann ist er nicht unser Mandant. Dann ja, passt es vielleicht nicht so. Und ich will nicht, dass das Unternehmen, das einen guten Kern hat, kaputt geht, weil jemand zu spät sich drum kümmert. Und noch weniger will ich, dass jemand, der sagt, ich finde Unternehmertum super, ich habe mich damit beschäftigt, ich bin gut vorbereitet, ich will nicht, dass der irgendwo auf der Straße steht und sich fragt, warum finde ich kein Unternehmen, das sich mir anvertraut. Herr Reichel, das ist ganz toll, was wir hier zusammen machen, aber wollen Sie nicht mal was Anständiges machen? Und das könnte doch Unternehmensnachfolge sein. Und so kamen wir zusammen. Ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, ja, machen wir noch 1-2 Jahre gemeinsam. Und dann ist er in den wohlverdienten Ruhestand gegangen.
Die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Ich habe für dich eine steile These mitgebracht. Und zwar, ist der Hype um Unternehmenskauf gerade größer als die tatsächliche Qualität der Käufer?
Oh, ich habe gelernt, man darf nie die Hypothese des Fragenden bestätigen. Dann würde ich dir auch gleich widersprechen. Was heißt Hype? Also ja, in einer bestimmten Bubble wird viel darüber geredet, über Searcher und Search Funds und Nachfolge und was auch immer. Aber damit beschäftigt sich ja ein mittelständischer Unternehmer da draußen, der ja einen Job hat, der was zu tun hat, der Verantwortung hat, eigentlich gar nicht. Also wie viele Unternehmer findest du zum Beispiel auf LinkedIn, die bei solchen Diskussionen mitsprechen oder einen Kommentar absetzen? So gut wie keinen, weil die das einfach nicht interessiert. Das ist völlig an deren Realität vorbei. Und draußen erleben wir eher ruhiges, vernünftiges Arbeiten und miteinander umgehen beim Thema Unternehmensnachfolge. Also ja, da gibt es sicher nicht alle Bedürfnisse, weder auf Käufer- noch auf Verkäuferseite, die gleich erfüllt werden können. Aber das hat sich doch die letzten, keine Ahnung, 60, 80 Jahre nicht groß verändert. Verändert hat sich sicher ein Stück weit die Volkswirtschaft und die Herausforderung durch den Wechsel in den Generationen. Aber das war 1975 ja genauso herausfordernd wie heute. Es standen 81 ja nicht mehr Unternehmensnachfolger bereit und haben gesagt, wo kann ich hier bitte in unternehmerische Verantwortung gehen? Also es gab da halt kein LinkedIn, kein Insta, kein was auch immer. Das heißt, die mediale Wahrnehmung war da, glaube ich, ein bisschen anders. Ich glaube, es macht total viel Sinn, viel draußen zu sein. Also draußen nicht auf einer IHK-Veranstaltung zur Unternehmensnachfolge, wo 80 Berater auf 2 Unternehmer treffen, die dann nach Hause gehen und sagen, nie wieder. Sondern es macht Sinn, einfach unter Unternehmern zu sein und vielleicht auch in dieser Bubble zu leben. Dann ist es, finde ich, viel entspannter.
Also ich nehme es sozusagen im Prinzip schon auch so ein bisschen als ein Hype wahr, dass das Thema auf jeden Fall medial von der Seite der Unternehmensnachfolger auf jeden Fall sehr viel mehr aufs Tableau kommt. Aber im Prinzip ist ja.
Also es hilft ja jeder Einzelne. Also ja. Vielleicht kommen wir noch auf diese Größe der Zahlen, mit denen da so gearbeitet wird. Am Ende des Tages ist es wie bei einer guten Beziehung. Einer muss einen anderen treffen und es muss klappen. Und ja, das scheint früher anders gewesen zu sein. Da hat man sich angeblich in der Gemüsetheke kennengelernt. Heute braucht man dafür eine teure Plattform. Der teuren Plattform ist es natürlich daran gelegen, dafür zu sorgen, dass man glaubt, man bräuchte eine teure Plattform. Und das stimmt aber auch nicht. Also ich meine, wenn wir uns jetzt angucken, wie viele Beziehungen am Arbeitsplatz geknüpft werden, im Sportverein, im Urlaub, im sonst irgendwas, diese Realitäten existieren ja heute noch ganz genauso. Wir haben noch niemanden, der ein Interesse hat, das medial zu promoten.
Ja, und jetzt können wir ja weiter gucken, wenn wir quasi sagen, überlegen, wo ist denn sozusagen das Dating heutzutage angekommen, dann müsste es ja für Unternehmensbörsen auch einen Unternehmenstinder ja bald geben, wo du links nach rechts swipest. Nur so als Überlegung.
Aber du bist jetzt schon wieder, und das ist völlig fein, weil das deine Generation ist, wenn ich das sagen darf, du bist schon wieder in einer virtuellen Ebene und in einer Plattform. Und ja, das kann eine Arbeitserleichterung sein, aber wenn wir mit Einzelkandidaten reden, dann dann gehen wir mit denen erstmal ihr Leben, also ihre heutige Realität durch. Mhm. Und sagen, wen kennst du denn oder wo hast du Zugang? Wer sollte alles wissen, dass du Nachfolger sein möchtest? Und da sind plötzlich Themen dann ganz bedeutend, viel bedeutender als irgendeine Plattform. Also wenn du, keine Ahnung, dein Friseur sollte wissen, wenn du da regelmäßig hingehst, dass du ein Unternehmen kaufen willst, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Friseur 100 andere Kunden hat und vielleicht 2 Unternehmer dabei sind, ja, die ist gar nicht so klein. Also das muss das Lied sein auf deinen Lippen, das du jeden Tag singst. Ich bin ein qualifizierter, cooler Mensch und ich möchte unternehmerische Verantwortung. Und das weiß jeder in meinem Tennisverein, das weiß jeder in meiner Laufgruppe, das weiß jeder in meinem Englischkurs oder in meinem Italienischkurs, das weiß der Friseur. Ich gehe an Orte, wo Unternehmer sind, um einfach auch ein Stück weit diesen Zufallseffekt oder von mir aus das Schicksal mit herauszufordern. Ich glaube, das ist nach wie vor spannend wie früher. Und wenn ich unternehmerische Verantwortung tragen will, ist die Wahrscheinlichkeit ja hoch, dass ich auch heute schon berufstätig bin und dass ich auch heute schon ein Umfeld habe mit Menschen, die das wissen sollten. Wenn ich im Einkauf als Manager bin, dann sollten möglichst viele wissen, dass ich mir ein Unternehmertum vorstellen kann. Und die Vorstellung ist gar nicht so abwegig, dass ein Verhandlungspartner sagt, weiß nicht, wie es weitergeht. Jemand wie Sie, der wär's vielleicht, Herr Müller. Und dann sagt der Herr Müller, toll, dass Sie es ansprechen. Ich kann mir das tatsächlich vorstellen. Ich finde Ihr Unternehmen toll. Wir verhandeln seit 5 Jahren vernünftig miteinander. Lassen Sie uns auch mal vielleicht über die Perspektive nachreden. Also, das sind nicht nur Geschichten. Bei mir ist es so. Ich bin Nachfolger. Also, ich habe ein sehr kleines Unternehmen gekauft vor 10 Jahren, weil ich eine Vertriebspartnerschaft mit diesem Unternehmer hatte, auf einem völlig anderen Beratungsbereich. Aber M&A war da schon für mich was sehr Faszinierendes. Und dieser sehr sympathische Mensch hat gesagt, Herr Reichel, das ist ganz toll, was wir hier zusammen machen. Aber wollen Sie nicht mal was Anständiges machen? Und das könnte doch Unternehmensnachfolge sein. Und so kamen wir zusammen. Ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, ja, machen wir noch 1-2 Jahre gemeinsam. Und dann ist er in den wohlverdienten Ruhestand gegangen und wir haben Stück für Stück angefangen, die Oxfleet aufzubauen. Also und wir erleben das da draußen, dass das auch tatsächlich so funktioniert. Wenn mir das ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben ist, Nachfolger zu sein, Unternehmer zu sein, vielleicht nicht zu gründen, sondern in die Verantwortung für eine bestehende Struktur zu übernehmen, dann muss das jeder in meiner Welt erfahren. Und dann, glaube ich, kann es viel effektiver sein als manche Plattformen.
Magst du uns mal abholen? Also du warst früher im Konzern und auch im Mittelstand in geschäftsführenden Positionen und bist dann sozusagen eben, vielleicht magst du uns einmal abholen, wie die Geschichte war bis zur Oak Street.
Der rote Faden ist, glaube ich, immer gewesen Veränderungssituation. Also ich habe mal im strategischen Einkauf angefangen, aber auch da ging es relativ schnell dann darum, es gab irgendeine Veränderungsthematik. Magst du dich da nicht drum kümmern oder magst du wir hatten ein großes Business Reengineering Projekt im Konzern und da durfte ich die Projektkoordination übernehmen. Das heißt, das ging immer so ein bisschen über das hinaus, was ich gerade gemacht habe und das mochte ich. Und so bin ich in die Sanierung von mittelständischen Unternehmen gekommen. Ich gebe zu, das ist ein guter Startpunkt für mich. Irgendwas funktioniert nicht und irgendjemand sagt, magst du dir das angucken und vielleicht wieder richten. Und das war in meinen Geschäftsführungsaufgaben so der rote Faden. Das letzte Unternehmen, in dem ich für die Sanierung verantwortlich war, da war klar, alleine wird es nicht bestehen. Das hat einfach so ein bisschen den Marktanschluss zu lange schon nicht im Blick gehabt. Und dann war meine Idee, dann verkaufen wir das Ding doch. Also wir suchen jemand, wo es einfach strategisch gut zusammenpasst, wo der Käufer was davon hat und einen Mehrwert für sein Geschäftsmodell entwickeln kann und umgekehrt, wo wir als Verkaufsobjekt auch sagen können, mit neuen Freunden oder in einer neuen Zusammenhang ist es vielleicht besser. Und dieser Prozess, den fand ich so toll. Und den fand ich so toll wegen seinen verschiedenen Ebenen. Ich bin ja auch im Verband aktiv, also mit anderen M&A-Beratern, Nachfolgeberatern. Und da haben wir so ein geflügeltes Wort der dass M&A-Beratung im Grunde wie Zehnkampf ist. Man braucht schon ein, zwei, drei sehr, sehr tiefe Fähigkeiten, aber die Herausforderung kommt eigentlich, dass man noch auf fünf anderen Themen zumindest mal vernünftige Qualität mitbringen muss. Weil halt die Ebenen Tax und Legal und wie man Prozessführung macht, aber auch Vermarktung, sicher Verhandlungsfähigkeit, im wichtigsten aber mit Menschen umgehen. Also zu spüren, rauszukriegen, was braucht denn jemand, was will er, was ist wirklich sein A-Thema, sein B-Thema, sein C-Thema und zu gucken, kriegen wir das irgendwie ins Matchen. Und das hat mir so Spaß gemacht, ja, dass ich mich leicht habe verführen lassen von meinem früheren Seniorpartner, dann ganz in diesen Bereich zu gehen. Und ich möchte nichts anderes machen. Also das ist so schön. Ich bin heute ein bisschen emotional auf einem Hof, weil wir gestern eine große Verhandlung hatten mit einem sehr guten Endergebnis. Eine sehr anstrengende Verhandlung zwischen zwei Strategen. Das war ein Tag voller Schweiß, voller gleich bricht's oder kommen wir noch weiter. Und das ist wunderschön. Und dann aber auch zum Schluss zu sehen, die geben sich die Hand. Und die sehende Perspektive, weil es keine Verhandlung ist im Sinne von zahlst du 5 € oder zahlst du 7 €, sondern weil wir helfen konnten, zwei Unternehmer an den Tisch zu bringen, die gemeinsam überlegen, was kriegen wir zu zweit denn besser hin als jeder für sich. Das ist keine Fusion, das ist schon der eine kauft den anderen, aber das Thema, mit dem man sich beschäftigt, für solche Tage wie gestern, kann ich sagen, habe ich im Grunde mein ganzes Berufsleben geübt, dass wir da einen Beitrag leisten können und vielleicht die richtigen Impulse im richtigen Augenblick setzen. Nach dem Podcast werden 50 weitere Menschen M&A-Berater.
Ich überlege auch gerade, das ist ja irgendwie, hört sich nach einer sehr, sehr spannenden Karriere-Variante an.
Ja. Ja. Und wenn ich auf Insta manche Videos angucke, wie wichtig es anscheinend heute ist, Selbstwirksamkeit zu spüren, und ja, das ist es, dann glaube ich, ist Unternehmertum dafür das beste Feld. Und unsere Querschnittsfunktion ist für mich dafür das beste Feld. Ich darf jemanden tatsächlich anbieten, in einer Phase deines Lebens stehe ich dir zur Seite, bis wir das Ergebnis haben, das du haben möchtest. Und das ist ein Geschenk.
Na, hast du zwischenzeitlich überlegt, auch selber wieder ins Unternehmertum im Sinne eines Unternehmensnachfolge bist du ja eigentlich, also du bist ja sozusagen in der Funktion des M&A-Beraters ja Unternehmer, aber sozusagen juckt es dich auch manchmal, dass du sagst, ein Unternehmen, was dir so ein bisschen vor die Füße kommt, da sagst du, vielleicht hätte ich auch Lust, selber da nochmal in die Nachfolge zu gehen?
Du bist ein gemeiner Mensch, dass du solche Fragen stellst. Und bei so gut wie jedem Unternehmen, also wenn jemand mit uns zusammenarbeiten möchte, dann sagen wir nicht, juhu, danke, unterschreib, es geht los, sondern da ist ein Prozess davor. Also wir beschäftigen uns mit dem Gegenüber, wir schauen, ist das der Mensch, mit dem wir auch so ein intensives und so ein langes Projekt durchstehen wollen? Ist der schon entschieden genug? Passt das Wertesystem? Wenn jemand im Erstgespräch fragt, wie kriegen wir mein Schwarzgeld in die Unternehmensbewertung, dann ist er nicht unser Mandant. Dann passt es vielleicht nicht so. Aber wenn das dann ein Ja von uns ist, dann ist das auch ein sehr persönliches Ja. Dann wollen wir dein Ergebnis haben. Dann ist da eine Identifikation mit dem Ziel. Und dann bleibt es natürlich nicht aus, dass man das Unternehmen sehr schätzen lernt und dass man sich irgendwann fragt, bei manchen Käufern, warum siehst du das Gold nicht, das hier im Keller ist? Und hey, dann hör auf zu verhandeln, dann mache ich es selber. Das macht doch vielleicht keinen Sinn. Ja, das kommt regelmäßig. Mache ich deswegen nicht, weil, zum einen, ich bin keine 30 mehr. Also ich habe einen Plan für meine Lebensjahre und auch eine Klarheit, was meine Prioritäten sind. Und ich mag Projekte. Ich mag einen klaren Anfang und ich mag ein klares Ende. Ich trage gern die Verantwortung für die Oak Street und die entwickelt sich, die ist mal grün, mal blau. Das darf eine gewisse Dynamik haben, aber das ist ein Feld, das für mich in mein Leben passt. Jetzt wieder die Verantwortung für ein operatives Unternehmen zu übernehmen und dann auch hier auch eine langfristige Perspektive geben zu müssen, Da habe ich sicher oft Lust, aber auch die Klarheit in mir, das ist nicht mehr die Lebensfarbe.
So geht es mir auch, oder das merke ich so sehr, wenn ich mit Mandanten zusammenarbeite, dann juckt es mich so oft in den Fingern, die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, komm, also ne, wenn du es nicht siehst, ja, dann mache ich es jetzt. Und das ist mir selber in meinen Unternehmungen der letzten Jahre immer wieder mal vor die Füße oder auf die Füße gefallen, dass ich mich sozusagen in eine verantwortliche Position begeben habe, wo ich sozusagen kurzfristig sicherlich helfen konnte und langfristig gemerkt habe, es passt aber gar nicht so richtig in meinen zu mir, also sozusagen eigentlich als Person, so ein bisschen langfristig gesehen. Und das war dann spannend, als ich dann ein bisschen mehr erkannt habe, hey, wer bin ich denn als Charakter? Wer bin ich als Person? Was kann ich gut? Kann ich gut die Initialkraft sein oder kann ich auch langfristig an, und manchmal kann man ja sagen, Unternehmertum kann langfristig auch mal langweilige Phasen haben, wo man dann sozusagen einfach nur im Kleinen viele kleine Schräubchen irgendwie drehen muss, aber auch daran, wenn man daran Freude hat, dann kann Unternehmertum ja total toll sein. Aber ich habe irgendwie gemerkt, so dieses langfristig an etwas dranbleiben, das fällt mir schwerer, als so initiale Energie aufzubringen, um mal Hauruck zu machen. Also das fand ich spannend, das von mir selber zu verstehen, was bin ich denn eigentlich für ein Typ und wo kann ich eigentlich Mehrwert mit an den Tisch bringen.
Damit hast du aber schon einen enormen Reifegrad erreicht. Also diese Selbstreflexion, was kann ich, was kann ich sehr gut, was kann ich vielleicht ein bisschen weniger gut und wem nützt das am meisten? Also wo bin ich der größte Hebel für jemand, der auch sagt, er beauftragt mich? Ich glaube, wenn man das sucht und auch ständig überprüft, dann hat man einen großen Teil der Hausaufgaben schon gemacht. Und das ist, finde ich, auch dann der Link zu einem Käufer, zu einem Nachfolger. Ich glaube, das muss die Basis sein. Was kann ich denn? Und das ist völlig egal, ob ich 20 bin oder ob ich 30 bin. Diese Selbstreflexion als Start, wo stehe ich, was kann ich, was bringe ich mit? Und das auch gerne aufgeschrieben. Und zweiter Schritt, zu reflektieren an den Menschen, die mich vielleicht kennen. Oder an den Menschen, die mich kennen und mögen, aber gerne auch bei den Menschen, die mich kennen und nicht mögen. Das in die Reflexion zu gehen und zu gucken, wie schätzt du mich denn ein? Und was ist mein Mehrwert? Und das sind selten 20 Themen. Das ist meistens eine Handvoll von Themen, aber das ist mein Rüstzeug. Und das ist es, was ich offensiv anbieten kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Unternehmensnachfolge erstens klappt im Sinne von, du kriegst den Zuschlag, jemand vertraut dir und sagt, lass uns auf diesen Weg gehen. Und zweitens dann auch ein Erfolg wird, die ist so immens viel höher, wenn du dieses Rüstzeug hast. Ich finde, der Fokus geht bei der Nachfolge gerne mal weg von dem Unternehmen und von der Realität des Unternehmens zu diesem Nachfolgepunkt. Also ja, der ist herausfordernd und da gibt's formelle Themen und es gibt menschliche Themen. Aber wenn ich einen Schritt zurückgehe, dann ist die Grundfrage, wie kriege ich Unternehmenskontinuität gestaltet? Und es kann als Unternehmer, als Nachfolger meine Rolle sein in der Unternehmenskontinuität. Und da muss ich einen ganz anderen Zeitraum mehr angucken. Also eben nicht dieses, verhandeln wir jetzt über 1, 2 oder 10 Millionen Kaufpreis, sondern dann ist die Frage, naja, was ist mein Teil, den ich dafür beitrage, dass wir in 5 Jahren an einem X-Punkt sind oder dass wir den nächsten Schritt überstehen, weil, keine Ahnung, die Digitalisierung noch nicht so weit ist in dem Unternehmen, 80% der Wettbewerber aber so weit sind und dann hat man nicht mehr viel Zeit. Dann kann ich mir keinen Nachfolger einstellen, der vielleicht sich vertrieblich super eignen würde, der aber den Engpass des Unternehmens für die nächste Zeit nicht selber lösen kann.
Würdest du, also du hast in einem vorherigen Interview hast du gesagt, dass Nachfolger oft nicht die Kompetenz vielleicht oder sozusagen so ein bisschen den Weitblick mitbringen. Du hast es sozusagen Euphorie ohne Plan genannt. Ist das so ein bisschen der Teil, wo du sagst, also ne, da kommen Menschen, die sagen, ich will irgendwie, die haben sich schon so ein bisschen Gedanken gemacht, aber meistens eben rund um die Transaktion eigentlich. Und es fehlt denen sozusagen der Weitblick und die Reflexion darüber hinaus zu gucken, was bringe ich eigentlich mit an den Tisch, wo will ich mit meinem privaten Leben, mit meinem familiären Leben, wo will ich eigentlich hin und was sind eigentlich die Kompetenzen, die ich mit an den Tisch bringe? Ist das der Teil, der dir bisher fehlt?
Den Abgleich haben. Mhm. Wir lernen Manager kennen, wir kennen Bereichsleiter, wir kennen angestellte Unternehmer, wo ich sage, die haben auf einer ruhigen Basis klargezogen, wo sie stehen. Und die wissen, was sie können und was sie nicht können. Und die würden auf einer angestellten Basis ja es nie wagen, sich auf eine Aufgabe zu bewerben, die völlig weg von ihrem Skillset ist. Bei Unternehmensnachfolge ist das aber ganz normal. Da kommt jemand, der hatte noch nie eine Geschäftsführung, der hat noch nie einen Jahresabschluss aufgestellt, der hat keine Ahnung von einer Gewinn- und Verlustrechnung, der weiß nicht, wann er seine Vorsteuer abgeben muss und was auch immer. Der will dann aber einen kleinen, nehmen wir mein Lieblingsbeispiel, Dachdeckerbetrieb übernehmen, der hat keinen Meister. Das ist schon schön, also da ist Euphorie ist super und die muss man dann vielleicht kanalisieren, aber das kommt mir manchmal so vor, als glaubt jemand, weil er es kauft, hätte er das Recht, eine Aufgabe zu übernehmen und damit eine Verantwortung zu übernehmen, zu dem aber auf einer Angestelltenbasis nie jemand das Vertrauen aussprechen würde. Und dann denke ich mir, das kann nicht funktionieren. Also da darf man dann ruhig kleiner denken und ruhig bei dem Punkt anfangen, na, wo stehe ich denn jetzt? Und ich weiß, weil es melden sich sehr viele von diesen Interessenten bei uns. Jede Woche 2, 3, 5, die sagen, und ich möchte und ich will und ich kann. Oder noch viel frecher, dieses, hey, ihr habt da ein Unternehmen ausgeschrieben, schickt mir die Unterlagen. Ja, nett, aber wer bist du und was kannst du? Und da verwischen sich ein bisschen die Maßstäbe, habe ich das Gefühl. Also wenn ich keine Organisation führen kann, weil ich das vielleicht schon mal gemacht habe in einer Angestelltenstruktur, ja, dann muss ich schon sehr gut erklären, warum ich glaube, das zu können, jetzt ganz neu auf eigene Rechnung in eigener Verantwortung. Ein Unternehmen, wo ich als Nachfolger reingehe, das ist kein Startup. Das ist eine völlig andere Herausforderung. Ich hasse diese Postings oder diese Argumentation, dass das bessere Gründen ist, die Nachfolge. Nein, das sind zwei völlig unterschiedliche Themen. Und es braucht es braucht ein Basis-Skillset, ja, das müssen beide gleich haben, aber die Herausforderung, die ich brauche, nehmen wir ein ganz konkretes Thema. Wenn ich als Start-up-Gründer mit 2, 3 mich zusammensetze und anfange, die ersten Angestellten zu haben, weil ich gefundet bin oder weil ich Umsatz mache, was auch immer, da baue ich mir meine Welt. Da baue ich mir genau meine Welt mit meinen Regeln. Und ich arbeite erst, keine Ahnung, ab 11, dann baut mein Organismus sich so auf, dass das passt. Als Nachfolger funktioniert das nicht. Als Nachfolger stehe ich irgendwann vor einer Belegschaft und muss deren Vertrauen gewinnen. Die müssen mir folgen durch Wind und Wetter. Und dann muss ich das können. Und ich muss verstehen, wie sind die? Ich muss verstehen, wie läuft's hier? Ich kann nicht einfach den Brotzeitdienst abbestellen, auf den sich alle verlassen um 9.30 Uhr, weil ich den nicht mag oder weil ich lieber vegetarische Sachen esse als Leberkäsebröschen. Das sind so kleine Dinge, aber die führen zu dramatischen Veränderungen. Und damit muss ich umgehen können. Und ich gehe als Fremder in eine bestehende Struktur und am besten halte ich erstmal die Klappe ein halbes Jahr und gucke mir das an. Und verstehe und frag und bin dann aber auch still und hör zu und mach mir so meine Gedanken. Dann kann ich anfangen, mich vielleicht mit Veränderungen zu beschäftigen. Und das muss man aber auch mögen und können. Oder rauszugehen und plötzlich mit Kunden zu reden, die seit 15 Jahren einen bestimmten Service gewöhnt sind, die seit 15 Jahren eine bestimmte Abwicklung gewöhnt sind. Und plötzlich komme ich daher und will das vielleicht anders oder denk mir, boah, ich habe so hoch finanziert, ich hätte gern ein anderes Zahlungsziel. Nee, du kriegst nicht mehr 60 Tage, sondern ich hätte gern, keine Ahnung, 14 Tage. Da kann man sehr viel kaputt machen oder auch nicht, man kann da sehr viel gut machen, aber es sind zwei völlig unterschiedliche Herausforderungen. Und ich glaube, das gehört zur Ehrlichkeit, das auch zu sagen. Bereitet euch darauf vor. Und jetzt den Bogen wieder, wenn ich dann hier eine E-Mail kriege von einem sicher in seiner Weise qualifizierten Kandidaten oder einer Kandidatin, wo ich sage, du kannst dich schon für eins unserer Verkaufsobjekte interessieren, aber ich muss zuerst ja verstehen, warum bist du überhaupt interessant? Weil es gibt neben dir ein paar hundert andere, die das wollen. Da finde ich, ist die Beschäftigung mit dem Gegenüber, also mit auch mit den Bedürfnissen vom Gegenüber oft einfach nicht da. Was will denn ein Unternehmer? Welche Fragen muss ich stellen, damit ich verstehe, was der Unternehmer will, damit ich vielleicht nicht nur ein kaufmännisches Angebot draufsetzen kann, sondern damit ich ein inhaltliches Angebot draufsetzen kann. Ich erahne, welche Herausforderungen deine Branche hat. Ich erahne von dem, was ich über dein Unternehmen recherchiert habe, dass du bei ein, zwei Themen vielleicht ein bisschen strugglest und ich kann da was mitbringen dafür. Dann reden wir über eine völlig andere Kommunikation miteinander. Dann geht's ums Thema. Dann reden ein jüngerer und ein seniorer Unternehmer miteinander über unternehmerische Themen und nicht über eine Übergangsphase, ein Earnout oder diesen administrativen Blödsinn. Der ist schon auch wichtig. Aber der ist dann wichtig, wenn die Basis gelegt ist. Und das ist ein Stück weit, naja, die Verantwortung von einem Kaufinteressenten oder von einem MBI-Kandidaten, weil der Verkäufer hat hoffentlich seinen Job ja schon gemacht. Er hat sich vorbereitet, er hat sein Angebot formuliert, er hat sein Unternehmen beschrieben und naja, dann nehme ich mir halt so ein Exposé und spiegel meine Fähigkeiten, mein Konzept, mein Wollen dagegen. Und das sind dann nicht unbedingt große Dinge, wenn ich erahne, was nehmen wir denn? Dem Unternehmer ist sein Standort wichtig. Er wohnt am Ort und er möchte sich am Bäcker nach dem Verkauf nicht blöd anreden lassen. An wen hast du denn da verkauft? Der hat jetzt die Löhne gekürzt, aber er fährt einen tollen X5. Das will man nicht hören. Aber das muss ich rauskriegen als Käufer. Und dann kann ich damit auch arbeiten, hey, dass mir das auch wichtig ist. Und ich komme mit meinem alten Golf, weil ich weiß, ich muss mir erstmal buckeln und in 5 Jahren sind wir vielleicht so weit, dass es anders ist. Wenn mein Gegenüber diesen Teil an mir, wenn er wahrheitsgemäß so ist, kennenlernen will, ja, dann sollte ich ihm das zeigen. Hm.
Was glaubst du, was bräuchte es da? Also bräuchte es mehr Wissen und mehr Reflexion, mehr Vorbereitung von Unternehmenskäufern, die, also wie würdest du gern, was wäre ein Wunschszenario, wenn du zaubern könntest?
Wenn ich zaubern könnte. Also ein bisschen zaubern wir ja selber. Deswegen haben wir bestimmte Eventformate aufgelegt mit der Nachfolgeakademie oder mit der Mittelstandslounge, weil das ein unser Beitrag sein soll, dass es Orte gibt für diesen Austausch. Aber wir sind eine kleine Boutique in München. Also da gibt's 1000 andere Orte, wo das auch geht. Aber ich glaube, genau die braucht man. Ich glaube, das Erste und Wichtigste ist, Nachfolger sollten sich unterhaken. Die sollten sich treffen, die sollten miteinander reden, die sollten eine gewisse Offenheit miteinander zeigen und ihre Erfahrungen austauschen. Wenn sich so eine Runde, egal wie groß sie ist, dann noch ergänzen lässt um ein, zwei Unternehmer. Also ich weiß, du bist bei EO, ich bin auch bei EO. Das ist ein Ort, wo es wahrscheinlich Dutzende von Unternehmern gibt mit einer gewissen Erfahrung, mit einer Reflexionsbereitschaft, die sagen, ja natürlich setze ich mich mal mit 10 Nachfolgern oder 5 irgendwo zusammen und ich erzähle einfach mal so die Geschichte, was mich bewegt und wo ich mir wünschen würde, dass jemand kommt und die Hand reicht und sagt, ich trage das für dich weiter. Also aus erster Hand, dafür braucht es keinen Berater, dafür braucht es auch kein großes Ding. Es braucht einfach nur die Möglichkeit, sich auszutauschen und ernsthaft zuzuhören. Das, was ich vorhin gesagt habe, mit erzähl jedem, ob es passt oder nicht, ob es dein Bademeister, dein Friseur oder sonst irgendwas ist, dass du das willst. Und dann guck einfach mal, was passiert. Also wenn du diese Energie rausrufst, dann kommt ja was zurück. Und dann kommt dieser Austausch zurück. Ja, das ist vielleicht alles ein bisschen mühsam. Also ich muss Zeit mitbringen. Bei den organisierten Strukturen, also bleiben wir wieder bei den Searchern, da habe ich das Gefühl, ich weiß ja nicht, was der Fonds dahinter oft tut, aber briefen und ausbilden tut er seine Searcher oft nicht. Mhm. Wenn ich mir sehe, wie die hier aufschlagen, mit welcher gedanklichen Entfernung vom Markt die hier aufschlagen, da würde ich mir wünschen, dass es dafür einfach eine andere Struktur gibt. Ich sehe, dass das jetzt so langsam wächst. Ich sehe, dass die TUM bei uns in München da ja einiges tut. Aber das ist in vielen Regionen so. Da denke ich, ein Jahr lang sich Zeit zu nehmen, einfach rauszugehen und mit so viel wie möglich Menschen sprechen, Impulse aufnehmen und sich dann so seinen Teil zu sortieren, ist sicher nicht zu viel Zeit investiert.
Welchen Teil macht ihr mit der Nachfolgeakademie? Also was bietet ihr da ganz konkret an?
Die Nachfolgeakademie ist jetzt keine Hochschule, wo ich was lernen kann, sondern ist ein Eventformat, wo Unternehmer, egal in welcher Unternehmensphase, aber auch Nachfolger, Banker, auch Berater, Steuerberater, Rechtsanwälte zusammenkommen können. Wir gucken, dass wir für jedes Event ein Oberthema haben und dafür spannende Impulse bringen. Die Impulse auf der Bühne haben aber nur die Aufgabe, die eigentlichen Kompetenzträger, und das sind die Menschen unter den Gästen, die ins Reden zu bringen mit den anderen. Und wenn ich an Nico denke, der bei uns mal einen Impuls gegeben hat, mit einem ganz einfachen, sehr pointierten Thema und einer kleinen Grafik, wo er gesagt hat, jetzt trag mal deine Mitarbeiter da ein. Also nur als Reflexionsimpuls. Da passiert was. Da entsteht Dynamik unter den Gästen und die fangen zum Reden an und tauschen Erfahrungen aus. Und das ist das Gold, das diese Veranstaltung versucht aufzuschließen. Auch durch die Atmosphäre, durch den Umgang, auch dass wir uns einbringen mit dem, was funktioniert, aber was nicht funktioniert. Also dieses Gehen über, mir geht was schief oder mir ist gerade was schief gegangen und damit lade ich dich ein, vielleicht selber zu erzählen, wo du nicht perfekt bist und wo du nicht Insta-schön bist, da entsteht was. Und das, glaube ich, das bringt schon viel. Aber ja, wir können das nicht 20 Mal im Jahr machen. Wir machen das sicher auch um die Menschen um uns herum. Also egal, ob sie jetzt aus einem Mandat schon kommen oder ob sie sich für unsere Arbeit interessieren oder, ein anderes Format, die Mittelstandslounge, weil ich mochte diese Szene so. Da hatten sich davor zwei Nachfolgekandidaten bei uns gemeldet. Und ich habe gesagt, wir haben dann eine Unternehmerveranstaltung, kommt doch mit dazu. Ich bin dann so frech und habe dann bei einem Impulsvortrag von mir die beiden einfach mal aufgerufen und gesagt, liebe Unternehmer, guckt sie euch an, so sehen Nachfolger aus. Ja. Die haben einen coolen beruflichen Weg gemacht und jetzt denken sie drüber nach, als Unternehmer weiterzukommen. Redet mit denen. Also erzählt denen, wie eure mittelständische Welt aussieht, was euch beschäftigt, was euch umtreibt, worüber ihr glücklich seid. Aber hört auch die an, wo die hinwollen. Also lernt, dass es da eine ganz tolle Generation mit unglaublich spannenden Frauen und Männern gibt. Ihr müsst keine Angst haben. Aber ja, auch liebe Unternehmer, ihr braucht Zeit und ihr müsst euch frühzeitig drum kümmern. Und hört auf, Unternehmensnachfolge im tiefsten Keller einzusperren. Und zu sagen, ich will niemanden beunruhigen, indem ich, nimm das Thema Unternehmenskontinuität. Als Unternehmer habe ich die Verantwortung ab Tag 1 meines Unternehmens übernommen, dass es weitergeht, auch wenn es mich nicht gibt. Und dieses gibt mich nicht, kann sein, ich falle gesundheitlich aus, kann sein, ich habe keine Lust mehr, wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann sein, weil meine Lebensphase sich ändert. Und dafür tue ich was durch die Stabilität meines Unternehmens, durch die Aufstellung meines Teams, durch die Vernetzung in meinem Markt, aber auch dadurch, dass ich frühzeitig drüber nachdenke, bevor ich es muss, eben dann, wenn ich es noch selber gestalten kann, wie geht es weiter? Wo stehen wir in 5 oder 10 oder 15 oder 20 Jahren und mit wem und warum? Das darf ein Thema sein und ich glaube, das nimmt eine Belegschaft gut an und ich weiß, das nehmen Banken auch gut an. Die kriegen dann nicht Angst um ihre Kredite, sondern die sagen, Halleluja, du beschäftigst dich 15 Jahre vorher damit. Respekt, darf ich dir deinen Betriebsmittelkredit erhöhen? Das ist eine Stabilität, die gibt mir auch eine andere Möglichkeit zu kalkulieren. Und das, jetzt sind wir wieder bei der Akademie, solche Gespräche finden dann statt, dass ein Banker einfach mal sagen kann, jetzt überschaue ich dich mit bestimmten Regeln an, die ich dir nicht erzähle, weil ich nicht darf, aber jetzt sitzen wir zusammen und jetzt kann ich dir gucken, wie schaue ich mir so einen Antrag an. Und wenn du halt ein 58-jähriger Unternehmer bist und ich weiß, weil du am Ort im selben Tennisverein bist, dass du deinen ersten Herzinfarkt schon hattest, dann weiß ich nicht, wie ich deine Nachfrage nach einer sehr großen Investition bewilligen soll, wenn du mir nicht sagen kannst, dass das Unternehmen auch funktioniert, wenn du ausfällst und 3 Monate in Reha bist. Und ja, dann tue ich halt was dafür.
Ich finde jetzt den Gedanken spannend. Das, was du ja tust, sozusagen mit dieser Veranstaltung, ist ja verschiedene also verschiedene Menschen und verschiedene Energien ja quasi im Miteinander zusammen in einen Raum zu bringen. Und dann eigentlich, und so hört es sich so ein bisschen an, vielleicht noch ein bisschen Salz in die Suppe zu geben mit verschiedenen Impulsen. Und dann ja eigentlich zu gucken, naja, was passiert denn da? Also spricht mal miteinander und versucht sozusagen verschieden miteinander irgendwie zu gucken, wohin geht eigentlich die Reise. Das ist ja total faszinierend, sich das eigentlich so ein bisschen auch von einem außenstehenden Platz sich angucken zu dürfen und zu gucken, wie das so ein bisschen wie so ein, ich habe immer so ein Bild von so einem Biotop, also von so einem Pflanzen, die irgendwie raussprießen und andere Pflanzen, die vielleicht irgendwie ans Ende ihrer Zeit gekommen sind. Und so verändert sich das Biotop eigentlich die ganze Zeit. Und man kann quasi eigentlich Zutaten dazufügen und sie gehen halt vielleicht auch wieder.
Ich fühle mich durchschaut. Vielen Dank. Auf eine positive Weise. Wir verwenden ein anderes Bild, nicht Biotop, sondern wir nennen das Oak Street Dorf. Ah. Also der Gedanke am Anfang war die Oak Street, die Straße, was Lineares, was sich durch eine Landschaft fortbewegt. Weil darum geht's. Es geht um einen Prozess, den wir begleiten. Oak Street auch relativ simpel. Wenn ich hier rausgucke aus dem Wintergarten, dann sehe ich lauter Eichen. Also das ist auch logisch. Genau, aber entwickelt hat sich mit der Zeit eine Struktur. Und wir haben dafür eine schöne Visualisierung von einem Oak Street Dorf, wo die einzelnen Elemente drin sind, die zu unserer Arbeit, aber ein Stück weit ja auch zu unserem Leben gehören. Und da ist, ja, da ist der Marktplatz da als der Ort, wo sich Menschen begegnen. Das ist sicher ein Stück weit die Akademie als der Ort, wo wir sagen, kommt, guckt euch das an, redet miteinander, tauscht euch aus, weil jeder von euch auf 10 Gebieten 1000-mal besser ist als wir. Und es geht ja nicht darum, dass ich jede Minute als Beratungsleistung verkaufe. Ich will ja, dass eine Dynamik entsteht. Also das, was passiert, wir sind ein kleiner Player in einem riesengroßen Mittelstand und wir hätten gern, dass sich da etwas in die positive Richtung entwickelt. Und so Themen wie Cross-Border-Themen, die mal reinkommen, Themen wie steuerliche Veränderungen, die man aufschließen muss, die mir mein Steuerberater vielleicht nicht sagt. Das sind so alles Elemente in dieser Dorfvisualisierung. Und den schönen Effekt, den wir erreicht haben mit dieser Visualisierung, ist, dass sich Menschen aus unserem Umfeld da wiedergefunden haben und gesehen haben, stimmt, das bin ja ich, das ist meine Aufgabe. Wow, für so wichtig seht ihr uns. Und ja, natürlich bist du für uns so wichtig. Also wenn ich einen Steuerberater aus unserem Netzwerk nehme, der trägt aus meiner Sicht eine riesengroße Verantwortung über seine verkaufte Leistung hinaus, weil er das Vertrauen und die Nähe von seinem mittelständischen Mandanten hat. Ich verlange einfach von jemand, der in dieser Vertrauensstellung ist, dass er zum richtigen Zeitpunkt auch sagt, lieber Unternehmer, du hast, was auch immer der Ansatzpunkt ist, du hast ein bestimmtes Alter erreicht, du hast eine bestimmte Unternehmensaufstellung erreicht, die dich vielleicht auch langsam überfordert. Magst du nicht mal drüber nachdenken, wie dein Weg, deine Strategie zur Unternehmenskontinuität ist? Das geht nicht. Ich darf nicht sagen, wann verkaufst du, alter Kerl, sondern ja, das ist die Frage, wie stellst du dir die Kontinuität vor? Und die Antwort, wenn der Unternehmer dann vielleicht noch nichts an Konzept hat, ist ja nicht, geh zum M&A-Berater, sondern die Antwort ist, wer könnte dir jetzt Mehrwert liefern? Und das kann jemand sein, der den Prozess schon hinter sich hat als Unternehmer. Naja, dann verknüpft man halt zwei Menschen miteinander. Das ist was wir sicher ein, zweimal im Monat machen, dass wir sagen, wir sehen dich vor einer Herausforderung, wir haben dich kennengelernt, magst du nicht mal mit dem und dem darüber reden? Und wir merken auf beiden Seiten, dass da eine große Bereitschaft dazu da ist. Die hätten sich noch nie kennengelernt. Und ich glaube, da gibt's so als diese Brückenstellen, ja, bestimmte Berufe, die dafür prädestiniert sind. Und das sind sicher, ja, nehmen wir die klassischen. Also wenn der Bankberater im Firmenkundenbetreuung sich als Berater sieht und nicht als Produkteverkäufer, dann kann das eine ganz wichtige Rolle sein, weil er doch sehr live mitkriegt, was passiert da. Und weil er sieht, wenn jemand, naja, vielleicht immer seine Linie überzieht, oder weil er sieht, wenn jemand ständig zu viel Geld auf dem Konto hat, aber es nicht investiert, naja, dann redet man im Jahresgespräch vielleicht mal darüber, was ist dein Konzept zur Kontinuität? ebenso der Steuerberater, aber auch der Anwalt, der keine Ahnung, der die Klage eines Kunden auf einen Mangelschaden für mich erledigt, auch der steht oft in einem Vertrauensverhältnis, wo ich sage, sprich das Thema Kontinuität an. Und all diese Berufe kennen wieder 10 andere, wo sie sagen können, es lohnt sich, dass ihr beiden mal miteinander redet. Also ich meine, stellst dir selber vor, was wäre das für ein Traum, wenn jemand aus deinem Umfeld, der dich kennt, für eine Herausforderung, die du hast, sagt, du, ich hätte da jemanden, magst mal mit dem reden. Das wäre doch traumhaft.
Ja.
Und dann denke ich, ist es unser aller Aufgabe, das in dem Bereich, wo wir das können, ebenfalls so zu tun. Und nein, das hat nichts mit Business zu tun. Das hat was damit zu tun, wo wir wohnen und wie wir wollen, dass es hier vernünftig funktioniert. Und ich will nicht, dass das Unternehmen, das einen guten Kern hat, kaputt geht, weil jemand zu spät sich drum kümmert. Und noch weniger will ich, dass jemand, der sagt, ich finde Unternehmertum super, ich habe mich damit beschäftigt, ich bin gut vorbereitet, ich will nicht, dass der irgendwo auf der Straße steht und sich fragt, warum finde ich kein Unternehmen, das sich mir anvertraut, sondern der soll diese Chance dann auch bekommen, in welcher Funktion auch immer. Und das kriegen wir hin.
Das finde ich jetzt nochmal spannend, dass du das sagst, weil gerade wir Unternehmer haben ja sozusagen manchmal auch die Herausforderung, wenn wir mit gewissen Herausforderungen konfrontiert werden, dann gibt es natürlich relativ wenig Leute um uns herum, mit denen wir eigentlich in der Lage sind, das wirklich zu besprechen, um sozusagen gewisse Problematiken sozusagen wirklich zu durchdenken, was mache ich zuerst? Gehe ich jetzt erst Schritt A oder dann Schritt B und so weiter. Das heißt, gerade solche Netzwerke, und das kann natürlich dann der Steuerberater sein, das kann auch der Bankberater sein. Manchmal dürfen es aber diese beiden Akteure vielleicht auch nicht sein, weil die natürlich, oder können es gar nicht sein, weil die natürlich nicht die Verantwortung im Unternehmen wirklich so im gleichen Maßen tragen. Daher finde ich sozusagen so hilfreich, wie in unserem Fall jetzt sozusagen EO als Unternehmernetzwerk, wie mächtig und wirkungsvoll das eigentlich ist, wenn es darum geht, ich kann mich mit jemandem auseinandersetzen und kann jemanden um Unterstützung bitten oder sei es einen Erfahrungswert mir einholen von jemandem, der im Zweifel an einem ähnlichen Ort schon einmal war und das ja irgendwie schon mal gelöst hat. Also irgendwie oder auch nicht gelöst hat und mir wenigstens aufzeigen kann, naja, es wird jetzt auch nicht so schlimm, weil du kannst A oder B oder wir haben A oder B oder C gemacht und dann sind wir da irgendwie wieder rausgekommen. Das heißt sozusagen, das merke ich nochmal, wie wichtig eigentlich Netzwerke gerade auch eben nochmal für Unternehmer sind, die da eine gesonderte Rolle quasi innehaben.
Jetzt ist EO schön, aber EO ist auch ganz viel Arbeit. Also das ist, glaube ich, schon eine Entscheidung, die man als Unternehmer trifft, wenn man sich auf sowas einlässt, auch auf die Offenheit, auf die Verletzlichkeit. Das ist schon eine große Nummer, die ist wahrscheinlich für viele fein, aber für viele überhaupt nicht fein. Das gehört ja nicht zu dem Lebensplan. Ich plädiere schon für diese, naja, Peer-to-Peer ist so dieses schöne Wort, dass das auch im Einzelfall passiert. Also Wenn ich darf, ja, gerne noch ein Beispiel aus meinem aktuellen Leben. Wir haben eine Mandatsanfrage von einem Unternehmer, der mag einfach nicht mehr. Also der ist noch nicht altersmäßig so weit, aber er sagt, das war so anstrengend und ich habe das aufgebaut. Es ist einfach gut. Ich würde gerne gute Hände übergeben. Es muss jetzt nicht morgen sein, aber doch bitte sehr zügig. Wir fangen Mandate immer mit einer Erstanalyse an. Wir gucken uns die Zahlen an. Wir gucken uns auch mal die Bilanz an, ob da irgendwelche Schreckensszenarien drin sind. Und in dem Fall mussten wir dem Unternehmer sagen, erstens, deine Kaufpreisvorstellung ist völlig utopisch. Das ist weit weg. Das geht nicht. Und das geht nicht, weil es nicht Nachfrage gibt, sondern die Fundamentaldaten erlauben einem Käufer, es einfach nicht zu bezahlen, weil er es nicht refinanziert kriegt in dem jetzigen Zustand. Und er wird dafür auch keine Finanzierung bekommen. Da macht keine Bank mit. Also ist technisch einfach unmöglich. Und wir sehen aber, woran es liegt. Also wir sehen zwei Punkte in deiner Art, das Geschäft zu machen und in deiner Kostenstruktur, die nicht zu dem passt, wie wir andere Unternehmen deiner Branche kennenlernen. Und dann habe ich ihn gefragt, naja, kennen Sie denn aus Ihrer Branche andere Unternehmer, mit denen Sie das mal diskutieren können? Weil die haben ja andere Lösungen gefunden. Er sagt dann, nein, das ist ein Hauen und ein Stechen und niemals würde mir ein Wettbewerber in einem Gespräch sagen, wo er da steht an den Punkten. Ja. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, wow, ist das verständlich? Ja, aber ist das arm und nicht gut? Und ja, vielleicht suche ich mir einen Marktbegleiter, der in Berlin sitzt und nicht ums Eck in München. Aber ich hätte doch als Unternehmer ein sehr vitales Interesse zu verstehen. In dem Fall sind es zwei Kostenblöcke. Das eine ist Personal, das andere ist Fuhrpark. Wo ich mal gucken muss, was ist denn gut? Und warum bin ich da nicht? Oder auch in anderen Punkten, vielleicht bin ich besser als so mein Marktstandard, wo größere Einheiten so mit Benchmarks vielleicht arbeiten oder überhaupt mit dieser Kategorie was anfangen können, habe ich beim Mittelständler oft das Gefühl, nachvollziehbarerweise, die gucken unten in der G&V, was kommt denn als Ergebnis raus? Bin ich damit zufrieden? Ist es fein? Aber die messen sich nicht an dem, was möglich ist. Und da würde, glaube ich, manchmal das Reden oder der vertrauensvolle Austausch ja, vielleicht dann doch im Zweifel mit einem Berater, der ein paar schon gesehen hat und der ihm sagen kann, nein, deine Personalkosten sind 30% zu hoch. Und das ist eine richtig dicke Nummer, wenn 30% mehr Personalkosten für eine vergleichbare Leistung gebraucht werden als beim Wettbewerb. Und das zerschießt halt plötzlich die Wertvorstellung völlig. Und ja, ich denke, da müssen einfach ein paar zusammenhelfen und dann solche Gespräche hinkriegen.
Und da ist natürlich sozusagen dieses Peer-to-Peer-Netzwerk oder sozusagen der Austausch natürlich total wertvoll, eben genau wie du sagst, noch nicht mal, es muss noch nicht mal der Marktbegleiter ums Eck sein, aber jemand aus einer anderen Stadt kann ja durchaus da hilfreich sein.
Ja. Und ich glaube, da darf man auch als Unternehmer zeigt man so viel Mut, im Alltag überhaupt so zu leben, aber auch dieses Wirtschaften. Da darf man auch mal sagen, kennst du mir jemanden? Und dann muss man halt schauen, wen kenne ich denn vielleicht, den ich das fragen kann, aber jemanden ja aufs Gleis setzen und sagen, schau mal, ob du jemanden kennst, mit dem ich die Thematik diskutieren kann. Da ist dann draußen jemand.
Es gibt jetzt habe ich noch Frage,
jemand, der ja eine Antwort hat.
Ja. Jetzt habe ich noch eine Sache sozusagen von oder über dich gelesen, dass du geschrieben hast oder gesagt hast, Unternehmensnachfolge, und ich verstehe es so, dass du damit meinst, eben eher der Kontext von Unternehmern, die sozusagen abgeben wollen, da waren wir jetzt ja auch gerade, dass du gesagt hast, das ist das Wimmelbild der Nachfolge. Was meinst du damit?
Den Begriff geprägt hat die Gastgeberin damals bei dem Interview. Weil sie gemerkt hat in ihrer Vorbereitung, was da an Vielfalt dazugehört. Und das weiß ich nicht, ob deine Generation das noch kennt. Meine ist aufgewachsen mit diesen Ali Mitschkusch, war glaube ich der Künstler Wimmernbildern, wo dann plötzlich ganz, ganz, ganz viele Aspekte sind, wo man ein Dorf sieht, wo man einen Hafen sieht und plötzlich sieht, welche Vielfalt nötig ist, damit dieser Kosmos existiert. Und das ist bei uns, denke ich, in den konkreten Projekten ganz genauso. Also wir haben früher gesagt, um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und da braucht es alle, die zusammenhelfen und ihre Impulse liefern, und sonst wird das keine runde Persönlichkeit. Die braucht es. Die braucht die Lehrer. Du brauchst, keine Ahnung, wenn ein Zuhörer oder du drüber nachdenkst, was hat ihn in der Kindheit geprägt? Das war vielleicht, keine Ahnung, das Wienerle, das man bekommen hat beim Metzger, weil man mit Mama oder Papa einkaufen war. Und man hat gelernt, hey, da ist ein wildfremder Mensch, der wendet sich positiv mir zu und der schenkt mir was. Wow, ist die Welt schön, dass mir das passieren darf. Und da hat jemand in seinem beruflichen Umfeld was getan. Heute würde man sagen, die ist Marketing geschult. Ja, mag schon sein, aber eigentlich hat jemand menschlich was wirklich Liebevolles gemacht und damit ein Kind geprägt, dass es das gibt und dass das Umfeld schön ist. Und ich glaube, das ist bei Nachfolgeprozessen ganz genauso. Da braucht es ganz viele, die mithelfen und interessiert sind, in der Belegschaft, in dem Team, das von einem Unternehmen aus die Vorbereitungsarbeiten bringt, die aber auch Transparenz für einen Käufer bringt. Wie ist denn das Unternehmen wirklich? manchmal einen Mediator oder einen Vermittler oder einen M&A-Berater, der versucht, hier an den Tisch die Richtigen zu bringen und auch richtig miteinander zu reden. Also wenn gestriges Gespräch wieder, wenn mir der Verhandlungsgegner das Kompliment macht, weil er merkt, er bietet gerade in unserem Interesse gut an und aber auch ehrlich als erfahrener Unternehmer sagt, Sie machen das gut, Herr Reichel, dafür wollte ich nicht zahlen. Dann hat es ja nichts mit mir als Person zu tun, sondern es ist unsere Rolle, dem Gegenüber zu helfen, dass er sieht, was ihm das Unternehmen bringen kann. Und rauskommt aus dieser, es ist ein Gebrauchtwagen und es ist eigentlich 5 Euro weniger wert, sondern das Potenzial sieht und dann auch sagt, es tut uns beiden gut, wenn wir eine faire Übereinkunft bringen. Diese Liste könnte ich jetzt noch relativ lang machen, wer da alles wichtig dafür ist. Und ich glaube, das darf man sehen, wenn man in so einem Prozess ist. Und wenn ich als Käufer in den Prozess gehe, darf ich mir auch mein Wimmelbild aufmalen und mir überlegen, ja, wer bildet dieses Dorf, das mir hilft, in diese Verantwortung zu kommen und der Verantwortung aber auch dann gerecht zu werden.
Wir halten fest, es braucht auf beiden Seiten ganz schön viel. Und es braucht sozusagen, oder es ist sozusagen viel Energie sozusagen, die dazu beiträgt, dass eigentlich so eine Unternehmensnachfolge von der Käufer- und Verkäuferseite wirklich gut funktionieren kann. Du hattest vorhin noch mal ganz kurz gesagt, vielleicht kommen wir dazu noch mal zu dem Thema Unternehmensnachfolge in Deutschland, den Zahlen, die da gerade sozusagen so groß im Raum grassieren. Es sind irgendwie mal 500.000, 600.000, die in den nächsten 5 Jahren in die Unternehmensnachfolge gehen. Ich höre immer wiederum auch mal 100.000, 150.000, die keine Nachfolger finden, also sozusagen runtergerechnet von denen, die vielleicht dann wirklich schließen müssen. Wie würdest du das gerade im Moment betrachten?
Ich kann nachvollziehen, dass man ein Interesse hat, mit diesen großen Zahlen zu arbeiten. Ich glaube, man darf dann aber auch die Zahlen ein bisschen analysieren. Wenn ich sage, wie viele neue Eigentumsverhältnisse oder Führungslösungen brauche ich bei mittelständischen Unternehmen, dann geschenkt mag die Zahl richtig sein. Die ist aber nicht viel höher und nicht viel niedriger als in den letzten Jahrzehnten. Also wir reden nur anders drüber. Und ich muss aus dieser großen Zahl halt erstmal viel rausnehmen. Natürlich, wenn ich ein Friseurmeister bin mit einer Aushilfe, dann bin ich ein Unternehmen für die Statistik. Und wenn ich aufhören will, hätte ich gerne jemand, der weitermacht oder der zumindest den Mietvertrag übernimmt und vielleicht die neue Möblierung und die neue Einrichtung, die ich mir geschaffen habe. Das ist aber jetzt in unserem Sinne keine Nachfolge. Also es wird da weder einen Prozess geben, das darf auch nichts kosten. Und die Unternehmung deckt die Entlohnungserwartung des Inhabers. That's it. Und davon gibt es Tausende in dieser Zahl. Der Solo-Selbstständige, der als Elektriker unterwegs ist, der Garten- und Landschaftsbau macht, also viele handwerkliche Berufe sind entweder ja relativ klein aufgestellt oder mit wenig Mitarbeitern und die bringen auch als Ertragskraft einen Unternehmerlohn im Sinne von der Höhe eines Fachmanns, einer Fachfrau, aber da ist kein Überschuss da, also kein Gewinn, der dazu führt, dass ich eine Unternehmensbewertung daraus ableiten könnte. Und wenn ich das alles, ich glaube, IFM Bonn ist das, die gerade eine Studie dafür rausgebracht hat, die spricht von übernahmefähig oder übernahmewürdig, ich kann jetzt bei dem Begriff nicht Sinn, die rechnet den Großteil dieser Zahlen schon raus, weil sie sagt, das ist kein Nachfolgethema, sondern das ist ein Arbeitsplatz, wird ersetzt durch einen weiteren oder fällt weg. Aber das hat eigentlich volkswirtschaftlich auch keine große Wirkung und war auch schon immer so.
Ja. Also ist kein neues Thema. Ja.
Genau, deren Kriterium ist, wenn ich das richtig gelesen habe, ist über die Deckung, also der Unternehmer, wenn er Geschäftsführender Gesellschafter ist, kriegt sein Gehalt, aber ist dann über diesen Betrag noch etwas übrig, wo ich von Gewinn sprechen kann. Und dieser Gewinn muss eine gewisse Relevanz haben und 30.000 Euro sind das halt nicht. Dann reden wir von einem Unternehmen, wo sich diese Nachfolgefrage stellt. Alles andere ist auch sehr leicht wieder zu ersetzen durch was Neues. Also der Elektrikermeister, den es heute nicht gibt, der braucht einen Elektrikermeister, der diese Leistung danach macht. Aber wir reden hier nicht von einem übergabefähigen Unternehmen. Ich möchte das nicht kleinreden, was da dahinter steht, an Mühe, an Aufbauleistung. Aber die Herausforderung ist eine andere. Und die Lösungen sind dafür völlig andere als für das über den Komplex, wenn wir von Unternehmensnachfolge reden, im Sinne von einer Struktur in einer gewissen Stabilität mit Mitarbeitern, mit Kunden, mit Lieferanten, mit einem festgelegten Leistungsspektrum, das von einem Unternehmer, einer Unternehmerin geführt wird, wo ich diese unternehmerische Funktion ersetzen kann mit jemand anderem, aber dieses Organ, dieses Gebilde noch weiter existiert. Und dann werden die Zahlen plötzlich sehr klein. Und wenn ich davon dann noch den Anteil nehme, der für einen Einzelkandidaten einfach wirtschaftlich überhaupt nicht zugänglich ist, weil es eine große Transaktion wird, wo es nur noch Strategen oder Investoren gibt, dann ist dieses Segment plötzlich gar nicht mehr so groß. Und dann ist das Selbstbewusstsein vielleicht auch anders. Dann ist der 35-Jährige, der hier aufschlägt und sagt, wo ist ein Unternehmen? Die Welt braucht mich. Es gibt einen Nachfolgemangel. Die können doch froh sein, wenn ich mich um sie kümmere. Wieso muss ich dafür auch noch was zahlen? Dann ist der vielleicht anders eingenordet. Und das geht, glaube ich, ein bisschen in die falsche Richtung. Wir haben schon eine Herausforderung bei vielen Bereichen. Auch Investoren haben die Herausforderung. Und das hören wir so seit vielleicht 2 Jahren, 2,5 Jahren, dass Investoren sagen, tolles Objekt, würde ich gerne tiefer einsteigen, aber ich hätte niemanden, der es führt. Ich glaube auch nicht daran, dass ich jemanden kriege am Markt, der mir das gut weiterführen kann. Das hat sich dann schon verändert. Und ja, da schlägt die Demografie einfach durch. Wenn wir davon ausgehen, dass es in ein paar Jahren, und zwar in wenigen Jahren, also jetzt ist 26, vielleicht bis 2030, für bestimmte Bereiche 30% weniger Menschen gibt, die die Aufgabe übernehmen kann, dann schlägt das natürlich komplett durch. Also wäre ich Unternehmer, würde ich lieber heute mich um die Nachfolge kümmern als in 5 Jahren, weil dann einfach rein statistisch viel weniger Menschen da sind, die das übernehmen können.
Ja. Siehst du Potenzial darin? Also jetzt könnte man ja sagen, wir haben gerade auch in der Wirtschaft generell gerade eine Situation, dass wiederum aber mehr Leute auch auf dem Arbeitsmarkt, ich sag mal, gespült werden, konjunkturell, dass da sozusagen eigentlich das durch diese Verlagerung vielleicht auch einfach gute Nachfolgen entstehen können?
Wie viel Zeit haben wir? Okay, kurze Antwort. Also das Erste, was mir wichtig ist, Unternehmertum ist nicht der Ersatz für eine Anstellung. Das ist ein anderes Leben. Und das braucht eine andere Einstellung, das braucht einen anderen Umgang, das braucht eine andere Selbstsicht. Als Unternehmer muss ich Lust haben, einen bestimmten Bereich der Welt aktiv zu gestalten und ein Leistungsangebot zu definieren, dass jemand einen Mehrwert liefert, dass er auch sagt, ich beauftrage dich und zahle dir dafür. Das ist bei vielen nicht-selbstständigen oder angestellten Strukturen einfach nicht das geforderte Mindset und auch nicht Teil der Ausbildung. Also ja, es mag in den Menschen, die jetzt in ihrer Angestelltenkarriere vielleicht nicht so direkt die Perspektive sehen, eine Handvoll Menschen geben, wo man diesen Entwicklungsschritt machen kann. Wunderbar. Aber ich würde nicht sagen, dass das Gros ist. Und ich würde auch nicht sagen, dass das große Thema löst. Ich finde, ein Mensch hat das Recht zu sagen, was er kann und wo seine Grenzen sind. Und wenn sich jemand wünscht, in einem gesteckten Rahmen seine Verantwortung wahrzunehmen und dafür aber ein festes Gehalt jeden Monat zu kriegen, dann ist es das, was er sucht. Und dann sucht er nicht die unternehmerische Verantwortung mit allem, was da dran hängt. Also mit, es kann halt auch schief gehen. Und du steckst halt. Wir haben in einem anderen Case einen Stratege, der sich einen sehr guten Mann vom Markt geholt hat. In dem Fall ist es wirklich ein Mann. Und die kaufen ein Unternehmen oder sind dabei, ein Unternehmen zu kaufen, und dieser Angestellte wird sich mitbeteiligen. Und der Unternehmer hat relativ klar gesagt, du gibst alles an Geld, was du hast. Ich will dein volles Commitment. Und wenn das schief geht, dann hast du privat auch ein richtig großes Problem. Dann sind wir gemeinsam Unternehmer und kriegen das hin. Und da ist viel Wahrheit drin. Dieses Commitment oder dieses... Wer hat das mal so schön gesagt, wenn du die Löhne deiner Angestellten nicht mal aus deiner Privatschatulle gezahlt hast, dann weißt du noch nicht, was Unternehmertum ist. Ja, das gehört dazu. diese Verantwortung bis zum oder über den Schmerzpunkt hinaus. Ist das nicht ein Teil dessen, warum wir den Mittelstand so wichtig finden? Weil es Menschen gibt, die das tun und die ihr Privathaus verpfänden, verkaufen, damit es noch 3 Monate weitergeht, weil sie wissen, dann kommt vielleicht der Auftrag und dann mache ich das. Wo der Konzern vielleicht schon längst zusperrt und sagt, dieser Teilbereich ist für uns nicht mehr strategisch wichtig. Vielen Dank, auf Wiedersehen, liebe Mitarbeiter. Also ich glaube, das macht uns schon stark. Das muss ich aber denen sagen, die sich da rein bewegen wollen. Und das ist nicht so wie früher, wo ein Sternchen dahinter ist. Hast du keinen Job, werd doch Unternehmer. Weil dann müsste ich darunter sehr viele Punkte schreiben, aber sei dir bewusst, damit geht einher. Totalverlust, Risiko, dein Leben ist anders. Deine Freunde werden dich nicht mehr verstehen, weil du plötzlich an völlig andere Dinge denkst, weil du plötzlich in anderen Kategorien denkst. Es ist anders. Nicht besser anders, das ist nur anders. Und man muss das mögen oder sehen, ich bin so oder ich bin so nicht.
Ja. Alexander, vielen Dank für sozusagen so ein bisschen den großen Bogen, den wir eigentlich gemacht haben. Also tatsächlich ja von beiden Seiten. Zum einen nochmal geguckt, wie was braucht es ja tatsächlich für Qualitäten für Käufer? Was braucht es da eigentlich für Kapazität, für Wissen, für Mindset? Was braucht es eigentlich so ein bisschen, um ein qualifizierter Unternehmensnachfolger vielleicht zu sein, in die Fußstapfen von einem gerne ja sozusagen Bestandsunternehmen zu gehen, was eben nicht nur gekauft wird, sondern wo ja wirklich Verantwortung übertragen wird. Und auf der anderen Seite ist ja eben auch das auf der anderen Seite der Verkäuferteil. Habe ich meine Hausaufgaben gemacht? Habe ich sozusagen eigentlich viel vorbereitet und alles so gut den Boden genährt, dass da jemand auch wirklich in der Lage ist, die Verantwortung zu übernehmen. Und gerade diese beiden Seiten sind ja, das ist ja ein Zusammenspiel aus dann auch noch sozusagen vielen Akteuren, die in diesem, man kann sagen, ja, Wimmelbild zusammengehören und am Erfolg dieser Übergabe und dementsprechend natürlich im größeren am Erfolg sozusagen einer Volkswirtschaft oder uns als Gesellschaft ja irgendwie beitragen. Und das, ich finde jetzt gerade nochmal so ein bisschen, das hat es mir jetzt gerade nochmal bewusst gemacht, so diesen, das verschiedene raus und rein zoomen, wer eigentlich sozusagen in diesem ganzen Biotop, wenn ich sozusagen in meinem Bild bleibe, was zu diesem Biotop eigentlich alles beisteuert und was dazu wichtig ist.
Und was ich dazu beitragen kann. Ich glaube, das kann ein sehr schönes, also ich kann von mir sagen, das ist ein wunderschönes Gefühl, ein kleines Stück dazu beitragen zu können. Und man sieht das Umfeld dann anders. Ich bin mit dafür verantwortlich, wie es in diesem Land läuft. Und ich habe in kaum einer anderen Funktion als Unternehmer, als Arbeitgeber, als jemand, der Menschen miteinander zusammenbringt, eine größere Chance, einen positiven Beitrag zu stimmen. Und das ist fein. Die Rechnung, die wir stellen, ist nicht das Spannende, sondern das positive Ergebnis, dass da was passiert, das ist das. Also von daher, jeden, den sich der das für sich vorstellen kann, kann ich nur bestärken. Ich kenne kaum eine andere, nennen wir es Lebensform, in dem ich so eingebunden in meine Gesellschaft einen wertvollen Beitrag leisten kann.
Ja. Das kann ich tatsächlich unterstreichen. Also bisher als Unternehmer, das war so ein bisschen die Grundlage von dem, warum ich vor 18 Jahren gestartet bin, war irgendwie auch, unternimm was. Das kann man auch in anderen Kontexten machen. Das ist mir natürlich klar, dass man das auch im Angestelltenverhältnis oder irgendwie vielleicht auch in einer NGO machen kann. Aber die reinste Form oder die rohste Form, in der ich irgendwie Verantwortung auf mich nehmen kann, um etwas voranzubringen, war, unternehmerisch tätig zu werden und zu gucken, wie kann ich dieses Netzwerk nähren. Vielen Dank erstmal und genau, bis zum nächsten Mal. Ich habe das Gefühl, da kommt noch mehr.